zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ganz herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie da sind. Freut uns sehr. Und ich habe mir auch bei den Worten von Herrn Kirchhoff gedacht, man muss Ihnen als Repräsentantin, als Repräsentant dankbar sein, so wie wir alle meines Erachtens unseren politischen Repräsentanten, einige sind heute da, egal auf welcher politischen Ebene, dankbar sein müssen, dass Sie dieses Amt ausüben. Dass Sie sich für Wahlen zur Verfügung stellen, dass sie einen Wahlkampf betreiben, wo wir merken, da gibt es Alternativen, dass sie sich zum Teil auch Anfeindungen aussetzen, dass sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren, diese Ängste, die da sicherlich immer wieder mal raufkommen und bei einer grünen Abgeordneten und im grünen Umfeld vermutlich ein bisschen mehr als bei der CSU, aber völlig unabhängig davon, also Dank an Sie alle und geben Sie den Dank bitte an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unser aller Namen weiter. Sie sind unsere Repräsentanten und wenn jemand von Ihnen angegriffen wird, werden ja auch wir angegriffen. Das war mein Versuch, am Anfang ganz viel Harmonie herzustellen. Da sind wir uns einig. Es könnte sein, dass die jetzt im Verlauf des restlichen Gesprächs ein bisschen verloren geht. Aber das ist ja auch der Sinn einer Diskussion. Wir haben im Augenblick oder diese auslaufende Legislaturperiode, die letzte Europawahl, die EVP ist die stärkste Fraktion im Europäischen Parlament gewesen. Wenn wir uns anschauen, wer hat aus Deutschland die meisten Abgeordneten gestellt, dann war das einerseits CDU/CSU, an zweiter Stelle dann auch schon die Grünen. Und wir erinnern uns dran, welche Themen die Europawahl 2019 begleitet haben. Und wir sehen, da hat sich jetzt einiges verändert, weil sich die Weltlage verändert hat, logischerweise, weil sich jetzt aber auch in der letzten Legislaturperiode die Themen verändert haben. Professor Kirchhoff hat es eine oder andere genannt. Und ich würde gern mit dem einen Thema anfangen, das Herr Professor Kirchhoff genannt hat, das aber jetzt auch zuletzt ja im Europaparlament auch ein ganz aktuelles Thema war. Es geht um 10 Gesetze, die verabschiedet worden sind im Rahmen der gemeinsamen europäischen Asylpolitik. Dieses Gesetzespaket ist durchgegangen und gleichzeitig hat man gemerkt, einerseits hat die Bundesregierung darauf freudig reagiert, wenn auch vielleicht ein bisschen mit abgestufter Freude, aber man war über das Ergebnis froh, weil man weiß, das wird von der Öffentlichkeit erwartet und gleichzeitig kann ein befremden, liebe Frau Reinke, dass die Grünen auf europäischer Ebene eine andere Position bezogen haben als die bundesdeutschen Grünen in der Bundesregierung. Woran lag's? Aus welchem Grund, ohne dass wir jetzt in die allerletzten Details reingehen können, aber warum tun Sie sich so schwer und haben Sie nicht die Sorge, dass Sie mit diesem, ja im Grunde mit diesem Verhindern auch, oder dem Versuch des Verhinderns, das ist ja nicht gelungen, dass Sie da womöglich nur Rechtsextremen in die Hände spielen?
Ich beantworte die Frage gerne. Ich will aber trotzdem auch zu Beginn, auch weil Sie das angesprochen haben, nochmal sagen, dass ich mich sehr freue, hier zu sein. Ich finde, nach den letzten Tagen und Wochen ist es einfach schön, an einem Ort zu sein, an so einem schönen Ort. Es ist ja wirklich traumhaft schön hier. Ich war gestern in Gelsenkirchen, habe ich meinen Geburtstag gefeiert, heute nach München. In München ist es fast so schön wie in Gelsenkirchen. aber ich freue mich gerade hier zu sein, weil ich einfach finde, in so Zeiten, wo Demokratie angegriffen wird, wo in der Tat auch KandidatInnen angegriffen werden und ich finde den Fall von Matthias, unserem Kollegen, natürlich dramatisch, aber bei uns auch immer wieder Leute, die sich ehrenamtlich in Kommunalparlamenten engagieren, die angegriffen werden, Wahlkämpfen, die das ehrenamtlich machen und dann in so einen Raum zu kommen, wo so viele interessierte Menschen in demokratischen Diskurs treten wollen, das freut mich wirklich und macht mich auch immer wieder emotional und ich glaube, der Punkt ist total richtig, die Demokratie ist nicht einfach was da ist. Wir müssen sie mit Leben füllen und deshalb ist es so schön, dass dieser Raum heute so gefüllt ist mit all Ihnen. Jetzt, jetzt vielleicht, um Ihre Frage zu beantworten. Also ich würde schon sagen, dass wir als Teil der Bundesregierung, als Grüne, eine andere Situation hatten, als wir im Europäischen Parlament in der Frage von, wie wir uns zu diesen in der Tat 10 Rechtsakten positionieren. Im Rat wurde das ja als Paket verhandelt. Also es war sozusagen hopp oder top, gehe ich damit oder nicht. Im Europäischen Parlament haben wir als Fraktion diese Rechtsakte einzeln beurteilt und sind eben auch zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Wir haben nicht gegen alle gestimmt, wir haben gegen einen Teil dieser Rechtsakte gestimmt, aber bei anderen haben wir auch zugestimmt. Weil eine Sache teilen wir, dass es eine Reform der europäischen Asylpolitik braucht, weil die Situation, die wir gerade haben, ist nicht zufriedenstellend, sowohl aus humanitären Gesichtspunkten als auch aus Ordnungsgesichtspunkten. Das ist in der Tat so. Ich möchte aber, dass wir das in einer Art und Weise tun, die eben nicht auf Basis einer häufig sehr toxischen und populistisch geführten Debatte passiert, sondern auf Basis von Dingen, die dann auch wirklich umsetzbar sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei vielen dieser Rechtsakten, wenn ich zum Beispiel mir die Krisenverordnung anschaue, wenn ich mir die Asylverfahrensverordnung anschaue, dann glaube ich, dass sie bei beiden Fragen, sowohl können wir damit die humanitären Standards aufrechterhalten, und ich finde, trotz der Situation und den Debatten, die wir haben, immer wieder darauf hinzuweisen, was für ein hohes Gut das Grundrecht auf Asyl ist und das auch aufgrund von historischen Dingen, die in Europa passiert sind, so wichtig ist, und andererseits eben auch auf Basis von einer Umsetzbarkeit sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass das bei einigen dieser Rechtsakten nicht der Fall ist. Also es kommt nicht aus einem Verhinderungswunsch, überhaupt nicht. Wir haben konstruktiv an diesen Verhandlungen teilgenommen. Wir haben uns aber bei einigen Fragen am Ende nicht durchsetzen können, weil andere Mehrheiten gebaut worden sind. Und dann bin ich als demokratische Vertreterin auch, muss ich in der Lage sein zu sagen, okay, wenn meine Punkte zentral da drin nicht vorkommen, dann stimme ich auch dagegen. Und das war bei einigen dieser Rechtsakten der Fall.
Vielen Dank. Herr Weber, die Bundesrepublik Deutschland war ja über Jahrzehnte hinweg so eine Art Asylreserveland für den Rest Europas. Also mit unserem weitreichenden Asylrecht hatten wir immer den Eindruck, dass wir im Grunde, und nicht nur den Eindruck, sondern es war auch Fakt, dann hat man sich im Grunde schon in den 1990er Jahren, war diese deutsche Hoffnung auf diese europäische Asylpolitik. Welche Rolle spielt das jetzt für Deutschland, diese neuen Vereinbarungen? Gehen die Ihnen aus Ihrer Sicht weit genug? Haben Sie nachvollziehen können, dass da von einzelnen Parteien, von Fraktionen auch Bedenken gekommen sind? Wie ordnen Sie es ein?
Ich beginne mit dem Bekenntnis, Grün ist eine wunderbare Farbe und ich kann mit dem Mikrofon sehr, sehr gut leben, dass das gleich mal klargestellt ist. Na Spaß, beiseite. Ernstes Thema. Wenn wir über die Migration reden, Sie haben es beschrieben, dass das in Deutschland spezielle Diskussion jetzt über Jahre, teilweise Jahrzehnte bereits war, wie wir mit diesen Fragen umgehen, muss man sich zunächst mal die Inhalte des Ergebnisses nochmal anschauen. Und zunächst mal, dieser Kontinent hat in den letzten 2 Jahren über 3 Millionen ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Es wird keine Festung Europa gebaut. Wir wollen helfen. Wir haben in Syrien geholfen. Wir werden auch in Zukunft helfen. Auch das Asylrecht und die Genfer Flüchtlingskonvention werden mit den neuen Rechtslagen nicht in Frage gestellt. Wir stehen zu unserer Verantwortung und zeigen sogar der Welt, dass das andere noch besser machen können. Wir zeigen schon, wir sind Vorbilder als Europäer. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt zwei lange diskutierte, seit 2015, seit der großen Syrien-Krise, lange diskutierte Fragen beantwortet, nämlich das erste, an der Außengrenze für Ordnung sorgen. Es kommen zu viele Illegale, die weder Flüchtling sind, noch Asylbewerber sind, noch am rechtsstaatlichen Verfahren in Bayern abgelehnt werden als eines der beiden Kriterien. Und die hätten nie einreisen dürfen. Die hätten schon in Lampedusa und in Lesbos abgewiesen werden müssen. Das ist Recht. Das ist nichts, was Neues erfunden wird. Das ist die Rechtslage der Europäischen Union. Und das setzen wir jetzt um. Und das Zweite, wir bekommen einen Krisenmechanismus, dass auch Länder wie Ungarn, wie andere Länder, die sich vielleicht rausnehmen wollen, jetzt gezwungen sind, einen Beitrag zu leisten. Dass keiner sagen kann, mich geht das Thema nichts an. Das ist der Kern dieses Gesetzespaketes. Und insofern sage ich Ihnen, auch ich hätte mir viele Sachen anders gewünscht. Aber als Europapolitiker.
Zum Beispiel?
Als Europapolitiker, ich möchte jetzt nicht die Probleme weiter beschreiben, als Europapolitiker sage ich Ihnen am Schluss, nach 8 Jahren quälender Debatte und vor dem Hintergrund, man stelle sich mal vor 5 Wochen im Europäischen Parlament wäre dieses Gesetzespaket gescheitert. Dann hätte die AfD, die Le Pen, die FPÖ in Österreich Freudenfeste gefeiert mit der Botschaft, schaut es euch an, die in Brüssel kriegen nichts zustande, bei Migration sind sie wieder gescheitert. Wer sich die politische Dimension dieses Themas auch vergegenwärtigt, der muss zum Ergebnis kommen, das war ein Konsens zwischen Meloni und Faeser. Die deutsche Bundesregierung stimmt zu, die italienische Regierung stimmt zu, dass man so einen breiten Konsens auf diesem Kontinent auch mal beschließen muss und nicht Cherrypicking machen kann, einzelne Sachen sich herausnimmt und sagt, gefällt mir da nicht, gefällt mir da nicht. Wir müssen verantwortlich sein, auf dem Kontinent dann auch diese Beschlüsse mittragen. Deswegen sage ich, ich bin froh, dass wir jetzt bei Migration im Europawahlkampf den Menschen sagen können, jawohl, wir haben jetzt eine Antwort drauf, wie wir damit umgehen. Es wird eine Zeit dauern, bis wir es umsetzen, aber wir haben eine humanitär korrekte Antwort, wie wir mit der Aufgabe umgehen, und wir sind bereit, diesen Konsens mitzutragen.
Frau Reinke, besonders glücklich wirken Sie ja nicht bei der Antwort. Und dieses Argument, das mir schon einleuchtet, also ich meine, dass man unter humanitären Gesichtspunkten Bedenken hat und das als einen großen Kompromiss betrachtet. Aber dieses jetzt auch rein politische Argument zu sagen, was wäre eigentlich die Alternative? Wäre die Alternative tatsächlich nicht doch ein Anstieg von Rechtsextremisten, weil das Einzige, was vielleicht gegen Rechtsextremismus doch hilft, stärker zu unterscheiden zwischen tatsächlich Asylsuchenden und Menschen, die aus anderen Gründen kommen?
Also erstmal würde ich vielleicht auf das Argument eingehen, dass man, wenn ein ausgehandelter Kompromiss da ist, am Ende zustimmen muss. Ich finde wirklich, ich kann Ihnen viele Beispiele nennen, wo die grüne Fraktion für den ausgehandelten Kompromiss gestimmt hat, die EVP aber nicht. Zum Beispiel beim Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, wo es um die Biodiversitätskrise geht, die wir gerade sehen. Das war auch ein Kompromiss, der mit euch ausgehandelt worden ist und ihr habt am Ende dagegen gestimmt. Also wenn ich in der Demokratie sage, nur weil es ein Kompromiss ist, müssen dann am Ende alle, die sich der Demokratie verpflichtet fühlen, zustimmen, das funktioniert ja am Ende nicht. Also ich muss schon sagen, als Fraktion und als Politikerin, die natürlich auch von Wählerinnen mit einem gewissen Auftrag in so ein Parlament reingewählt wird, dass ich das dann auch vertreten will. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir mit den proeuropäischen demokratischen Fraktionen auch bei den Migrationsfragen Kompromisse verhandeln. Aber dann müssen eben auch zentrale Punkte, zum Beispiel von der grünen Fraktion, Teil davon werden. Und das war am Ende bei vielen dieser Trilogergebnisse nicht der Fall. Und dann muss ich als demokratisch gewählte Politikerin auch sagen können, ich stimme dem dann nicht zu. Ich finde, das Prinzip muss schon so gelten. Jetzt zu der Frage. Meiner Meinung nach wird das gerade dargestellt als sozusagen jetzt, das war der letzte Punkt und jetzt ist das geklärt und jetzt schauen wir alle nach vorne und wir werden uns nicht mehr mit dem Thema in den nächsten Jahren beschäftigen müssen. Ich glaube, dass das leider nicht der Fall ist. Ich glaube, dass die Zahlen, die wir gerade haben von Asylsuchenden, die in die Europäische Union kommen, und ich stimme Ihnen zu, Herr Kirchhoff, wir müssen auf jeden Fall an das Thema Fluchtursachen ran, da bin ich absolut mit dabei. Ich glaube aber, dass wir jetzt auf unmittelbare Sicht erstmal Zahlen haben werden. Deswegen brauchen wir ein resilientes Asylsystem. Ich würde aber argumentieren, mit dem, was wir da beschlossen haben, bauen wir das nicht auf, weil die Krisenverordnung ist ja ein Beispiel. Wenn ich den Mitgliedstaaten die Möglichkeit gebe, in sehr unterschiedlichen Szenarien sehr schnell eine Krise zu deklarieren und dann zu sagen, ich kann doch wieder Sekundärmigration zulassen, dann führt das dazu, dass am Ende wahrscheinlich sogar wieder mehr AsylbewerberInnen nach Deutschland kommen.
Was verstehen Sie unter Sekundärmigration, wenn Sie es kurz erklären können?
Das bedeutet, dass dann eben jemand in Italien ankommt und weiter nach Deutschland migriert, was ja eigentlich in dem Prinzip, was wir haben, nicht der Fall sein sollte, sondern der Asylantrag sollte in dem Staat, in dem die Person ankommt, behandelt werden. So, wenn das aber wieder einfacher möglich sein sollte mit so einer Krisenverordnung, dann führt das eben auch wieder dazu, dass Verfahren unklarer sind, dass es eventuell wieder mehr Datenaustausch braucht. Das heißt, wir haben längere Verfahren. Und das sind Fragen, wo ich dann als Politikerin sagen muss, okay, wir haben jetzt dieses Asylpaket, das wird jetzt umgesetzt werden. Wir werden ja sehen, wie es dann in der Umsetzung wirklich funktioniert. Aber wenn ich dann in 3 Jahren in der Situation bin, jetzt habe ich den Wählerinnen und Wählern versprochen, dass das alles funktioniert und habe dann aber eine Situation, wo ich entweder wieder Massenlager wie in Lesbos habe, wo Kinder im Sumpf monatelang verharren, oder ich habe eine Situation, wo ich wieder sozusagen Chaos und ungeregelte Verhältnisse herbeirufe, dann glaube ich, wird die Enttäuschung noch größer sein in die Demokratie. Und deshalb hätte ich mir gewünscht, ehrlicherweise, dass wir es hinbekommen mit den proeuropäischen Fraktionen, einen gemeinsamen Deal und auch mit den Regierungen natürlich, einen gemeinsamen Deal hinzubekommen, von dem ich geglaubt hätte, dass der langfristig wirklich funktioniert. Und ich glaube auch, dass das weiter Thema bleiben wird und wir werden auf jeden Fall auch weiterhin konstruktiv daran mitarbeiten.
Herr Weber, zu viel versprochen?
Wir müssen es jetzt umsetzen. Ich weiß aber, dass wir jetzt zumindest mal einen Konsens haben, wo Emmanuel Macron rausgeht, wo Olaf Scholz rausgeht, wo Manfred Weber, wo Ursula von der Leyen, wo wir gemeinsam rausgehen, Donald Tusk, und sagen, okay, so wollen wir es jetzt machen. Es gibt einen Konsens, es ist ein Riesenerfolg, dass es einen Konsens in Europa gibt von den demokratischen Parteien in der Mitte, dass wir es jetzt so machen wollen. Und keiner ist zufrieden. Keiner ist zufrieden. Es ist die Natur dieses Kompromisses. Und deswegen, wie gesagt, auch bei den Grünen, die Kollegin Baerbock hat ja noch kurz vor der Abstimmung gesagt, bitte stimmt zu in Brüssel, liebe Grüne. Und die Grüne-Fraktion verweigert sich dann. Aus Argumenten raus, die man ja in der Sache alles nachvollziehen kann. Ist ja okay, ist eine grüne Position, die teile ich nicht, aber die ist demokratisch legitim. Ich sage nur, die Dimension des Themas Migration auf diesem Kontinent ist politisch angesichts von Le Pen über 30% in Frankreich, PiS über 30% in Polen, die FPÖ in unserem Nachbarland Österreich, bei Nationalratwahlen und bei europäischen Wahlen, stärkste Partei Österreichs. Und über unsere deutsche AfD brauchen wir nicht reden.
Und Meloni erwähnt
angesichts
Sie jetzt
dieser,
nicht, oder?
Meloni hat diesem Kompromiss zugestimmt. Meloni hat diesem Kompromiss zugestimmt. Die italienische Regierung hat im Europäischen Parlament dafür gesorgt, dass wir am Schluss die Mehrheiten hatten, sonst wäre es gescheitert.
Das war ja mit ein Grund, warum es auch durchaus umstritten
und
war.
Deshalb sage ich, wenn Scholz zustimmt, wenn Faeser zustimmt und Meloni am gleichen Text zustimmt, dann finde ich, ist es zumindest der Schritt in die richtige Richtung, dass wir den Streit beenden auf diesem Kontinent. Und deswegen bin ich dann schon frustriert. Übrigens muss man das ja noch erweitern. Die Grünen haben auch den Stabilitäts- und Wachstumspakt, die Stabilität des Euros, die Reform, die wir jetzt abgeschlossen haben, abgelehnt. Die Grünen haben damals in der Geschichte den Binnenmarkt eingeführt.
Jetzt wollen wir nicht die ganze Grünen-Liste
aufmachen. Ich kann jetzt auch alles nennen, was ihr dagegen
machen wir jetzt nicht.
Industrial
Emissions Directive, die CO2-Normen für LKWs.
Wir können in der Sache schon reden, ob jetzt die LKW-Abgaswerte gleichwertig sind.
Aber jetzt redet man nicht drüber.
Ja, ich will es nur. Frau Münch, ich darf auch darauf antworten.
Wir bleiben bitte beim Thema Migration.
Ja, die Terry Reintke hat das Argument eingebracht. Ich habe ja nur darauf reagiert, dass man die Themen aus meiner Sicht, das kann jeder anders sehen, nicht vergleichen kann. Migration ist die Mutter aller Probleme auf diesem Kontinent.
Und hat Herr Seehofer mal gesagt. Und das machen Sie sich jetzt zu eigen, Herr Weber. Da wundern wir uns jetzt aber schon.
Also wenn Sie mal mit den Menschen sprechen, wir alle sind besorgt, was am 10. Juni rauskommen kann bei dieser Europawahl. Mhm. Und die Menschen, Frau Mönch, die jetzt sich überlegen, die AfD zu wählen, kümmern sich nicht um die Lastwagen-Abgasdirektive.
Da stimme ich Ihnen zu.
Sondern die sind besorgt, gelingt es uns, die illegale Migration nach Europa zu stoppen. Deswegen bin ich da schon ein bisschen hartnäckig, dass ich sage, das ist ein fundamental, nennen Sie es, wie Sie es wollen, heißt Seehofer egal, das ist das fundamentalste Problem unseres Kontinents. Und wenn wir das nicht lösen, dann kommen wir nicht vom Platz. Und deswegen sage ich, Kompromiss mittragen. Und die Grünen tragen es halt nicht mit. Ja. Und dann muss der Wähler entscheiden.
Es kommt an, danke schön. Eine Nachfrage noch, und dann würde ich aber gern das Thema wechseln. Ist nicht im Grunde so ein bisschen was Vergiftetes drin in diesem Kompromiss? Also erstens fehlt die Zustimmung der Grünen, damit können sie leben. Aber mit diesem Einbinden von Meloni, an der doch viele ihre Zweifel haben. Ich weiß, Sie haben die nicht, unser Ministerpräsident in Bayern auch nicht. Aber ist da nicht so ein bisschen so etwas drin, so nach diesem Motto, wenn man erst mal anfängt, mit den Rechtspopulisten zusammenzuarbeiten, dass da was Vergiftetes drinstecken könnte?
Also ich bin Parteivorsitzender der Europäischen Volkspartei. Und ich möchte, dass wir Europa vorankriegen. Meine Partei ist die Gründungspartei Europas mit Gasperi, Schumann, Adenauer, mit Helmut Kohl, mit Theo Weigel, Euro einführen. Ich habe da heftige Debatten in meinem CSU-Parteitag gehabt und meine Parteivorsitzenden haben diese Debatten geführt. Wir sind die Partei Europas. Deshalb, wenn Sie mich
bestreitet
als Partei...
niemand, Frage. Herr Weber, wir haben so wenig Zeit.
Frau Münch, Sie müssen mir meine Positionen schon sagen lassen, ja? Deswegen, ich wundere mich, warum ich mit diesen Fragen konfrontiert werde, weil unsere Positionen klar sind dazu. Wir sind die Ersten, die in der ersten Reihe stehen, um dem Höcke zu sagen, wenn er sagt, dieses Europa muss sterben, werde ich der Erste sein, in der allerersten Reihe, der sagt, das ist mein Europa, das haben wir gegründet als Christdemokraten, als Christsoziale, wir werden es gegen euch Neonazis verteidigen. Das ist, wofür ich stehe.
Und deshalb sollten Sie es ja sagen dürfen.
Und jetzt stellen Sie mir die Frage, mit wem kann ich Europa gestalten, mit wem kann ich Europa voranbringen? Und dann lade ich alle Parteien ein, die in Europa konstruktiv mitarbeiten. Und ich wiederhole das jetzt nochmal, auch wenn es nicht jedem gefällt, aber die italienische Regierung hat am Schluss die Mehrheiten organisiert, dass der Migrationspakt legislativ beschlossen worden ist. Wenn die italienische Regierung im Europäischen Parlament, Fratelli Italia und die Lega dagegen gestimmt hätten, hätten wir keine Mehrheit für diesen Migrationspakt gehabt. Die sind bereit, am Kompromiss in Europa, am breiten Kompromiss, wo Scholz und Faeser zustimmt, auch Baerbock zustimmt, ist die italienische Regierung bereit mitzutragen. Das ist nicht meine Partei, Fratelli d'Italia gehört nicht zu mir, ich habe mit denen parteipolitisch nichts zu tun, ich erlebe nur, dass sie am Schluss fähig sind, im Europäischen Parlament die Hand zu heben und einen Kompromiss mitzutragen.
Frau Reinke,
was soll ich denn daran kritisch finden? Ich sage Ihnen, die haben sich da in dem Bereich, in vielen Bereichen nicht, aber in dem Bereich sehr europakonform verhalten. Und bei den Grünen muss ich kritisieren, sie haben es in dem Bereich eben nicht. Ja, das muss man klar sagen.
Genau, und wenn ich das jetzt nochmal sagen darf, weil Donald Tusk angesprochen worden ist, die polnische Delegation der EVP hat auch nicht für den Kompromiss gestimmt. Ja, viele SozialdemokratInnen haben auch nicht für den Kompromiss gestimmt. Und die Frage ist doch die, bindet man die EKR und Meloni, die übrigens Mussolini als einen großen Staatsmann, wenn ich richtig informiert bin, oder jemanden, der immer für Italien gekämpft hat, bezeichnet hat, eine Postfaschistin in diese Mehrheitsbildung ein? Oder verhandle ich eben mit den Grünen oder mit anderen und verschiebe dann den Kompromiss vielleicht an eine andere Stelle, aber kann ja trotzdem Kompromiss machen? Und wenn man uns eine Sache nicht vorwerfen kann, und ich meine, Sie können sich das ja alles anschauen, dass wir in den letzten 5 Jahren nicht kompromissbereit gewesen wären und dass wir nicht an ganz vielen Stellen auch Dinge zugestimmt haben, die wir so in unserem Wahlprogramm nicht drinstehen haben. Der Punkt ist doch der, und das ist substanziell über die Entscheidungsfindung, wie wir im Europäischen Parlament zusammenarbeiten. Wenn wir anfangen, mit Rechtsautoritären, mit Rechtsextremen gemeinsame Sache zu machen, dann wissen wir, dass das am Ende allen in Europa schadet.
Jetzt weil will Herr Weber keine gemeinsame Sache mit den Rechtsextremen machen.
Also so das haben tue wir ich ihn, auch nicht. Das tue ich das auch, nicht.
Jetzt auch nicht.
Ich würde niemals die EVP als eine rechtsautoritäre oder rechtsextreme Kraft bezeichnen. Absolut nicht. Ja, ich möchte mit der EVP zusammenarbeiten. Aber ich glaube schon, dass die Normalisierung von Positionen, zum Beispiel von Meloni, aber auch anderen Parteien. Ich meine, in der EKR sitzt die polnische PiS. In der EKR sitzt die spanische Vox. In der EKR sitzt Zemmour. Ich weiß nicht, ob Sie ein bisschen den französischen Wahlkampf mitverfolgt haben. Also ich glaube, dass das eine Verschiebung bedeutet, die am Ende nicht in der Frage Green Deal, Migration in den konkreten Fragen das größte Problem darstellt, sondern in der Dynamik, wie wir im Europäischen Parlament Politik miteinander machen. Und wir alle, von EVP bis hin, ich würde sogar sagen, bis zur Linksfraktion, wollen eine Europäische Union bauen, die konstruktiv, in der Sache streitend, aber konstruktiv mehr Gemeinsamkeiten findet. Und das, unterstelle ich, will die EKR nicht. Und deshalb ist es gefährlich, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten.
Herr Weber, diese Gefahr wird ja größer. Also Sie sollen selbstverständlich darauf reagieren, aber diese Fraktionen, egal wie sie dann heißen werden, werden ja stärker werden. Wie geht das weiter nach der Europawahl? Die werden nicht aufgrund deutscher Ergebnisse stärker werden, hoffen wir, aber es sind die anderen Mitgliedstaaten. Wie umgehen mit dieser Spannung, Mehrheiten finden müssen, aber nicht mit Rechtsextremisten zusammenarbeiten? Wie gehen Sie damit um?
Also wir als EVP-Fraktion sind die Gründungspartei Europas und wir werden nur mit Parteien zusammenarbeiten, die 3 Prinzipien einhalten. Erstens pro Europa, pro Ukraine, historisch glaube ich klar, und pro Rechtsstaat. Das sind unsere 3 Kernprinzipien, wo wir deutlich machen, wo unsere rote Linie steht. Und ich sage ausdrücklich nochmal dazu, ich erlebe jetzt im Wahlkampf, nicht bloß bei uns in Deutschland, Spanien beispielsweise, Sanchez macht es sehr stark, dass er schon alle bürgerlichen automatisch Richtung Fox und rechtsradikal rüberzieht. Ich sage, damit beschädigen wir den Konsens der Demokraten. Wir müssen den Konsens der Demokraten hochhalten. Das ist wirklich wichtig, weil wir das schon erleben, dass dieses Thema missbraucht wird, um schon die EVP in einen falschen Geruch zu bringen. Ich glaube, wir brauchen ein Unterhaken der Demokraten in dieser Wahl. Am 10. Juni können wir in Europa aufwachen, das ein dysfunktionales europäisches Parlament hat. Das kann passieren. Es kann passieren. Und deswegen muss jeder den Termin ernst nehmen und die Demokraten müssen zusammenhalten. Aber ich sage ausdrücklich auch dazu, wenn wir europäisch diskutieren und nicht mit Schematas aufeinander zugehen, dann gehört zur ECR auch dazu, dass dort ein Petr Fiala, Premierminister Tschechiens, dabei ist, der den korrupten Babiš, einen liberalen Politiker der liberalen Partei, aus dem Amt gekegelt hat, der dort eine europäische Ratspräsidentschaft hingelegt hat, die beispiellos war, und der Ministerium für Europa gegründet hat in Prag. Das erste Mal, seit es in Tschechien eine Regierung gibt, Demokratie gibt.
Also die Etiketten stimmen nicht immer.
Ich will dafür werben, dass wir differenzierter damit umgehen müssen. Und ich sage ausdrücklich dazu, die 3 Grundprinzipien für die EVP stehen. Aber ich sage auch dazu, wir müssen mit denen zusammenarbeiten, die im konservativen Bereich sind. Genauso wie ich auch mit den Grünen zusammenarbeiten will. Alle, die 3 Prinzipien einhalten. Europa, Ukraine und Rechtsstaat.
Und jetzt kommen wir gleich zur Ukraine. Vielen Dank für den Punkt. Jetzt würde ich gern vom Thema Migration zum damit verbundenen Thema und auch ja mit Überlappungen zum Thema Krieg gegen die Ukraine und vor allem eben die Rolle Europas eingehen. Wir wissen, alle, dass dieses Thema für uns, also einerseits aufgrund unserer eigenen sicherheitspolitischen Lage natürlich eine große Bedeutung hat. Es hat aber auch mit Blick auf das Thema Flüchtlinge aus der Ukraine, mit Blick auf Missbrauch von Migration durch Russland mit uns zu tun. Welche Rolle soll, Frau Reinke, nach Ihrer Einschätzung, und da haben sich die Grünen ja sehr verändert, vermutlich, ich habe es gar nicht so genau im Kopf, vermutlich in den meisten europäischen Mitgliedstaaten hat sich da die Position der Grünen etwas verändert, aber wahrscheinlich nirgends so dramatisch wie in Deutschland. Also wie umgehen, welche Rolle soll Europa nach Ihrer Einschätzung künftig spielen mit Blick auf Verteidigung, mit Blick auf Sicherheitspolitik, gerade auch angesichts womöglich sich verändernder transatlantischer Beziehungen?
Ich glaube, ich würde Ihnen erstmal widersprechen, dass wir uns am meisten verändert haben. Es stimmt, dass wahrscheinlich die Klarheit, mit der wir zum Beispiel die militärische Unterstützung der Ukraine verteidigt haben, dass das vielleicht für einige Menschen überraschend war. Ich glaube aber in der Positionierung, dass wir die Ukraine als auch Teil einer europäischen Familie wollen, dass wir klar uns gegenüber Autokraten wie Wladimir Putin positionieren, da haben wir wahrscheinlich im Vergleich zu allen anderen Parteien die größte Kontinuität in den letzten Jahren bewiesen. Dementsprechend finde ich schon, dass man vor dieser Perspektive und also ne, wir haben da glaube ich auch bei den proeuropäischen demokratischen Fraktionen im Europäischen Parlament eine sehr klare gemeinsame Linie, dass man weiterhin, auch wenn sich die Situation gerade schwierig darstellt, sagen muss aus dem Europäischen Parlament und von der Europäischen Union, dass wir solidarisch an der Seite der Ukraine stehen und dass wir die Ukraine in diesem Freiheitskampf und in ihrer Selbstverteidigung vor eben dem imperialistischen Streben von Putin verteidigen. Übrigens auch nicht nur, weil wir so altruistisch und so nett sind, sondern ich glaube aus einem genuinen Eigeninteresse, weil was Wladimir Putin macht, wenn er diesen Krieg gewinnen sollte, das will man sich überhaupt nicht vorstellen. Und wenn Sie mal ins Baltikum fahren, wenn Sie mal mit Menschen in Ost- und Zentraleuropa reden, da gibt es eine Angst, dass dieses Machtstreben weitergeführt wird und dass es vielleicht auch noch Angriffe anderer Länder geben könnte. Und dementsprechend finde ich auch aus einem europäischen Sicherheitsinteresse, auch unsere Freiheit zu verteidigen, ist es wichtig, dass wir weiterhin an der Seite der Ukraine stehen. Aber die Frage, die Sie gestellt haben, geht ja noch weiter. Und Sie, Herr Kirchhoff, haben das angesprochen. Wie wollen wir eigentlich die Europäische Union in den nächsten Jahrzehnten weiterentwickeln? Und ich finde, dass das Thema Sicherheits- und Verteidigungspolitik ein Bereich ist, wo wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass viele Dinge noch nicht so zusammenlaufen wie, und das ist nichts, was ich gerne sage. Ich wünschte, wir müssten uns nicht so intensiv mit dem Thema Verteidigung der Europäischen Union beschäftigen. Ich wünschte, wir könnten über andere Themen sprechen. Ich glaube aber, wir leben in einer Realität, wo wir unsere Hausaufgaben machen müssen und wo die Europäische Union auch im Bereich von Verteidigungs- und von Sicherheitspolitik handlungsfähiger wird. Und ich will nur ein ganz zentrales Reformvorhaben für das nennen, neben ganz vielen Debatten, die wir über Rüstungspolitik führen können. Und das ist, und das sehen wir auch bei der Ukraine, wir haben immer noch die Situation, dass bei sicherheits- und außenpolitischen Fragen Einstimmigkeit herrscht. Und wenn wir jemanden wie Viktor Orban damit am Tisch sitzen haben, und das haben wir Ende letzten Jahres gesehen, dann wird das immer dazu führen, dass unsere Handlungsfähigkeit zumindest beschränkt ist. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass von dieser Wahl ein Impuls ausgeht, dass die Europäerinnen und Europäer sagen, wir wollen außen- und sicherheitspolitisch enger zusammenarbeiten und dafür müssen wir endlich dieses Einstimmigkeitsprinzip abschaffen.
Herr Weber, wie verlaufen denn, Frau Reinke hat schon Orban angesprochen, wie müssen wir uns denn das vorstellen? Also Europaparlament ist jetzt sicherlich die Sicherheitspolitik nicht das allerwichtigste Thema gewesen, aber wie verlaufen denn da so ungefähr die Linien? Ich gehe mal davon aus, dass da Grün und Schwarz relativ nah aneinander dran sind, aber wie können wir uns denn da insgesamt die Linien vorstellen mit Blick auf Stärkung Sicherheitspolitik, Europäische Union, mit Blick auf Unterstützung Ukraine?
Ja, Gott sei Dank hatten wir in der Breite der Europäischen Union über diese 2 Jahre dieses schlimmen Krieges breiten Konsens. Aus meinem Eindruck übrigens auch getragen durch die Bürger Europas. Wenn man mit den Leuten spricht, die Emotionalität, dass die Menschen sehen, was die Menschen in der Ukraine erleiden, wofür sie kämpfen, wie Terry Reinke das sagte, für unsere Freiheit und Demokratie und da auch Willen haben, das zu verteidigen. Das nötigt vielen Respekt ab. Auch die Tatsache, dass so viele Flüchtlinge ohne Probleme aufgenommen worden sind, zeigt die Offenherzigkeit und das Wissen, dass das unsere Aufgabe ist. Insofern ist das der breite Konsens und dann
wie Terry Reint gesagte, haben wir halt die, die dann die Einstimmigkeit missbrauchen, um ihre Politik, um ihren Egoismus, ein paar Milliarden rauszupressen, wie wir es erlebt haben bei Viktor Orban, oder andere Sachen zu erzwingen. Und deswegen müssen wir die Strukturen, die Arbeitsfähigkeit der Europäischen auf den Prüfstand stellen. Übrigens ist das gar nichts Neues, gerade in der Verteidigung. Adenauer hatte bereits einen Verteidigungsvertrag mit den Franzosen, mit Benelux, mit Italien am Tisch liegen. De Gasperi hatte Tränen in den Augen, als in der französischen Nationalversammlung die Verteidigungsunion abgelehnt worden ist. 9 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hatten damals die Politikerinnen und Politiker gesagt, wir gründen die europäische Armee. Damals mit der Idee, wenn wir gemeinsame Armee haben, gibt es nie wieder Krieg in Europa. Was für Führungskraft damals die Politik hatte, 9 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Also insofern ist das gar nichts Neues. Im Grundsatzprogramm meiner CSU steht im allerersten Grundsatzprogramm die Idee der Vereinigten Staaten von Europa und die europäische Armee drin. Das muss man sich.
Aber so ganz realistisch ist es ja nicht mit der europäischen Armee. Ist es nicht wesentlich sinnvoller zu sagen, wir stärken als Europa die NATO und machen jetzt aber nicht nochmal eine zusätzliche Baustelle auf?
Frau Münch, warum eigentlich nicht? Warum ist es nicht realistisch? Also ich sage Ihnen, wir haben in Europa 17 verschiedene Panzer. Die Amerikaner haben einen. Wir haben 180 verschiedene Waffensysteme, die Amerikaner haben 40 Waffensysteme. Wir verschwenden Milliarden an Steuergeld, weil wir uns nicht konzentrieren auf einen gemeinsamen Binnenmarkt für Rüstungsgüter.
Also Beschaffungswesen.
Das ist der erste Schritt, den wir jetzt machen müssen. Und dann bin ich auch der Meinung, müssen wir jetzt über einen europäischen Mehrwert von Verteidigung reden. Wenn die 300 Drohnen und Raketen, die vor 6 Wochen Israel angegriffen haben aus dem Iran, wenn die nach München geflogen werden und Iran hat Raketen, die München erreichen können, dann wäre Europa heute nicht in der Lage gewesen, diese 300 Drohnen vom Himmel zu holen. Wir haben keinen Raketenschutzschirm für diese Union. Und es ist in unserem deutschen Interesse, dass die Raketen nicht erst an der deutsch-österreichischen Grenze abgefangen werden, sondern bereits in Zypern oder in Griechenland abgefangen werden. Jetzt der Einstieg in europäische Strukturen der Verteidigung zu machen. Jetzt ist es notwendig. Und da sage ich Ihnen, aus meiner Sicht ist das das große Problem der europäischen Entwicklung, weil die Kraft, die Helmut Kohl und Mitterrand hatte, in den 90er Jahren ohne Krise zu sagen, wir schaffen unsere nationalen Währungen ab und führen den Euro ein. Was waren das für Debatten, die wir in der Gesellschaft geführt haben? Diese Führungskraft zu zeigen. Wo ist denn die heute? Wo ist denn Olaf Scholz? Wo ist denn heute Macron, die nicht nur sich feiern dafür, dass wir ein Panzerprojekt miteinander entwickeln, das wertvoll und wichtig ist, aber jetzt sagen, jetzt gehen wir den Schritt hin zur europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Jetzt machen wir Grundlagenverträge. Und wenn Orban nicht dabei ist, dann machen wir es ohne Orban. Ja. Dann machen wir es vielleicht außerhalb des Lissabon-Vertrags. Dann gehen wir voran und machen das, was heute notwendig ist. Und ich bin der Meinung, wenn die europäische Spitzenpolitik die Kraft wieder hätte, solche großen Entscheidungen zu fällen, wäre es die beste Methode, Populismus in Europa klein zu halten. Wir brauchen politische Führung aus der Mitte heraus.
Aber das hört sich ja jetzt alles sehr harmonisch an innerhalb der Europäischen Union. Wir wissen aber auch, dass zum Beispiel Frankreich, der französische Staatspräsident, durchaus andere sicherheitspolitische Interessen hat, weil man eben ein einerseits anderes Verhältnis zur NATO hat, andererseits über ein anderes Waffenarsenal verfügt. Jetzt würde mich interessieren, wird sowas mit französischen Abgeordneten auch gesprochen? Also wir haben einerseits natürlich die Staats- und Regierungschefs, aber ist das ein Thema, dass man im Europaparlament im Grunde auch mal versucht, miteinander zu diskutieren? Also erstens, wie schaut es eigentlich aus mit dieser deutsch-französischen Freundschaft und als Kern vielleicht des Weimarer Dreieck, quasi als Kern auch einer solchen Sicherheitsstrategie? Und wie schaut es eigentlich aus, wenn die französischen Präsidentschaftswahlen so ausgehen, wie wir alle im Augenblick zumindest befürchten? Also wird sowas diskutiert oder verdrängt man das, Frau Reinke?
Also ehrlich gesagt, ich diskutiere das nicht nur im Plenum mit unseren französischen KollegInnen, ich diskutiere das auch abends am Abendbrottisch, weil meine Freundin französische Senatorin ist. Und das ist manchmal eine sehr interessante Debatte, die wir dann führen, weil wir sind beide von den Grünen. Aber wir haben bei einigen Fragen, was Außen- und oder was Verteidigungspolitik angeht, doch sehr unterschiedliche Prägungen, würde ich mal sagen. Also was in Frankreich ein Präsident in Exekutivmacht entscheiden darf, auch bei solchen Fragen wie Krieg und Frieden, da muss ich schon sagen, da läuft es mir manchmal ziemlich kalt den Rücken runter als Kind einer Demokratie, in dem ein Parlamentsvorbehalt besteht und so weiter und so fort. Ich glaube aber, und das ist auch was, was ich aus den Debatten mit Mel, also meiner Freundin, aber auch im Europäischen Parlament wahrnehme, dass wir da ja genau die BrückenbauerInnen sein können, weil am Ende des Tages Ich stimme dem zu. Wir brauchen die große Vision. Wir brauchen gerade in so einer krisenhaften Welt eine Europäische Union, die bei den großen Fragen wieder mal, ich sag mal, Perspektiven aufmacht mit nicht nur, wo wollen wir übernächstes Jahr sein oder in welchem kleinen Policy-Feld wollen wir uns jetzt in welche Richtung entwickeln, welche Regulierung wollen wir da einführen, sondern auch in der Frage, welche Rolle wollen wir eigentlich in der Welt spielen, wie in einer schwieriger werdenden Situation Auseinandersetzung zwischen Demokratien und Autokratien positionieren wir uns, und dafür brauchen wir diese Führung. Ich will aber auch noch von der anderen Seite, also jetzt sozusagen das große oben, ich will aber auch noch ins Kleine gehen. Ich finde nämlich, dass Panzerkonsortium, was dann mal gemeinsam was anschiebt, oder den gemeinsamen Raketenschirm, das ist genauso wichtig, weil ich glaube, es muss auch im Kleinen mal anfangen irgendwo. Manfred Weber hat das angesprochen. Ich glaube, die Studie ist schon ein paar Jährchen alt, aber die Europäische Kommission hat mal ausgerechnet, wir geben in der EU ungefähr gemeinsam die Hälfte von dem aus, was die AmerikanerInnen für ihre Militärproduktion ausgeben. Wir kommen aber nur bei einem Zehntel der Militärkapazität am Ende raus. Und da müssen wir ja mal irgendwo ansetzen. Und ich kann gerne über eine europäische Armee diskutieren. Ich glaube nur, wir müssen auch einfach mal konkret in das kommen. Wie kriege ich denn dann hin, meine mir selber gesetzten Zielmarken in der Beschaffung oder Forschung und Entwicklung in der Rüstungspolitik mal zu erreichen? Und was wir da vorschlagen, ganz konkret in diesem Wahlkampf, ist, weil wir wissen das, in Europa bewegt sich vieles erst dann, wenn auch von europäischer Ebene Geld fließt, dass man einen Teil der nationalen Wehretats zusammenlegt und sagt, aus diesem Topf wird dann gemeinsam europäisch investiert. Dass wir nicht drei neue Panzerprojekte bekommen, sondern eins, dass wir beim Raketenschirm gemeinsam agieren. Und das sind, glaube ich, neben der großen Vision, der ich absolut zustimme, die konkreten Operationalisierungen, die wir jetzt auch brauchen. Und wenn ich den Punkt noch sagen darf, natürlich auch als europäischer Arm in der NATO. Ich finde nur, dieses Jahr findet ja nicht nur in Europa eine wichtige Wahl statt, sondern auch in den USA. Und ich kann Ihnen sagen, ohne den Teufel an die Wand malen zu wollen, ich glaube, eine zweite Amtszeit von Donald Trump wird ganz anders sein als die erste, viel dramatischere Auswirkungen auf Europa und den Rest der Welt haben. Und dementsprechend finde ich, dass wir endlich auch ins Machen kommen müssen, was diese Debatte zu Rüstung und Verteidigung
betrifft. Ich glaube, jetzt kriegen wir gleich die große Zustimmung und den großen Konsens hier, oder Herr Weber?
Schon, ich möchte den Konsens gern weiter, aber einen Gedanken muss ich sagen. Wir haben im Europäischen Parlament in der Legislaturperiode den ersten Einstieg in einen europäischen Rüstungsfonds, wenn man so will, wenn man es mal hart formuliert, vollzogen, noch sehr gering ausgestattet. Da ging es vor allem um die ukrainischen Munitionslieferungen, um diese Fragestellungen. Und seien Sie mal nicht böse, wir müssen halt auch Parteipolitik machen hier vorne. Die Grünen haben dem nicht zugestimmt, diesem Fonds. Und wir haben zugestimmt. Ich muss es halt immer wieder thematisieren. Am Ende muss man parlamentarische Mehrheiten hinkriegen, um am Ende der Tage auch was zu erreichen. Und um den Konsens jetzt trotzdem wieder aufzugreifen, sei mir erlaubt zu sagen, dass auch in Anschluss an das, was Professor Kirchhoff formuliert hat, wir müssen uns dann auch vergegenwärtigen, dass wenn wir diese Schritte der Integration jetzt gehen, hin zur europäischen Verteidigungsgemeinschaft, auf verschiedenen Integrationsleveln, praktisch, konkret, aber auch langfristig gemeinsam. Und wenn wir die Einstimmigkeit bei der Außenpolitik abschaffen wollen, bin ich sehr dafür, von Orban nicht mehr auf der Nase rumtanzen lassen. Bin ich sehr dafür. Dann werden wir uns aber mit der Grundsatzfrage beschäftigen müssen, wie sehen wir Europa? Auch verfassungsrechtlich, auch von unserer Identität her. Wenn diese Europäische Union dann über militärische Maßnahmen entscheidet, wie immer dann die Strukturen ausschauen werden. Kein Präsident wird bei uns entscheiden, es werden immer parlamentarische Strukturen, staatliche Strukturen sein, zwischenstaatliche. Wenn wir über solche Fragen dann in Europa entscheiden, wenn die Währung zusammengelegt ist, wenn die Wirtschaft gemeinsam koordiniert ist, wenn wir im Kern die Umweltpolitik, die Innenpolitik, die Migrationspolitik, alles per Mehrheit entscheiden, im Europäischen Parlament mittlerweile, dann stellen sich halt die Frage Staatlichkeiten in einer ganz neuen Dimension. Und für uns alle stellt sich dann die Frage von Identität in einer ganz neuen Dimension. Frau Münch, Sie haben die Frage gestellt, wie denn dieses Deutsch-Französische bei uns diskutiert wird. Ich sage Ihnen, natürlich gibt es kulturelle Unterschiede. Wenn ich mit einem Finnen rede, der hat eine ganz andere kulturelle Prägung wie ein Italiener. Natürlich gibt es das. Aber bei uns im Europäischen Parlament geht es nicht um Finne oder Deutscher oder Italiener oder Spanier. Es geht um Grüner oder Christdemokrat. Das ist die Struktur, wie wir arbeiten. Es geht um politische Einstellungen.
Auch beim Thema Sicherheitspolitik, Herr
Weber. Auch beim Thema Sicherheitspolitik sind die großen Entscheidungen, die wir fällen, natürlich in der Fraktion koordiniert, und da stimmen Christdemokraten europaweit gleich ab. Und deswegen müssen wir endlich aufhören, auch Europa zu denken im Sinne von Deutsch-Französisch. So wichtig das ist, bitte soll niemand falsch verstehen.
Aber die Grundsatzfrage ist, wir werden dann über Staatlichkeit Europas reden. Wir werden über die Frage reden, wer überhaupt noch in der Lage ist, unsere Werte in der Welt von morgen zu verteidigen. Und das wird kein Nationalstaat mehr
können. Aber jetzt lüften Sie das Geheimnis, wie kriegen wir das Einstimmigkeitsprinzip weg?
Ich sage Ihnen, ja, der jetzige Lissabon-Vertrag sieht die Einstimmigkeit vor. Das ist natürlich dann unmöglich. Und deswegen sage ich auch ganz dezidiert, so wie wir Schengen und andere Bereiche vorangebracht haben, wenn es uns nicht gelingt, ich wünsche mir das, das im bestehenden Rechtskontext weiterzuentwickeln. Aber wenn eben die Blockade da ist, das nicht gelingt, dann darf sich Europa nicht mehr vom Langsamsten aufhalten lassen. Dann müssen wir auch andere Rechtskonstrukte finden, wie wir es auch bei der Euro-Rettung ja außerhalb der Verträge Rechtskonstrukte gefunden haben, die dann Europa voranbringen. Und ich bin überzeugt, wenn dann die Masse vorangeht, Meloni sagt, wir sollen die Einstimmigkeit abschaffen, Macron sagt es, Scholz sagt es, wenn das alle sagen, dann bitte lassen die, die vorangehen wollen, lasst es uns machen. Und wenn dann Orban auf der Seite steht, dann ist er plötzlich isoliert und alleine und nicht mehr der, der Macht hat, sondern der, der alleine steht. Und das würde ich mir wünschen, dass wir die Kraft haben.
Jetzt werfen wir noch einen Blick, Sie haben es angesprochen, den Blick, ja, europäische Entwicklung, und dann sind wir aber auch noch nach wie vor in der europäischen Gegenwart. Professor Kirchhoff hat vorher, wir sprechen ganz viel von der Bürokratie, Sie sprachen zu Recht von der Normenflut, und wir haben da ein bisschen unterschiedliche Positionen zwischen Ihren Parteifamilien, sage ich jetzt mal. Die CSU plädiert bekanntlich für mehr Subsidiarität, das gehört ja auch mit zur Europäischen Union hinzu. Herr Weber, Sie sagen unter anderem, die EU solle sich nur um die großen Fragen kümmern, sich aus den Details heraushalten. Und die bayerische Spitzenkandidatin der Grünen antwortet auf die Frage, wo die EU mehr oder weniger Macht erhalten solle. Ich zitiere die bayerische Kandidatin, die EU kann noch viel mehr leisten, dafür braucht sie aber mehr Befugnisse. Frau Reinke, passt das zusammen, Subsidiarität und nach mehr Befugnissen und Kompetenzausweitung, oder ist da ein eklatanter Widerspruch zwischen Ihnen?
Ich würde nicht sagen, dass es ein eklatanter Widerspruch ist, weil ich sagen würde, Subsidiarität heißt ja nicht, dass man nicht sinnvoll Dinge auf europäischer Ebene entscheiden kann, sondern nur, dass alle Entscheidungen möglichst nah an den Bürgerinnen und Bürgern entschieden werden. Und übrigens ist es auch nicht immer der Nationalstaat. In Deutschland gibt es viele Entscheidungen, die auf Landesebene oder auf kommunaler Ebene getroffen werden. Und da ein gutes Verhältnis auszutarieren, das ist ja das Ziel. Ich will aber vielleicht mal auf einen Punkt zurückkommen, über den wir ja gerade schon gestritten haben. Ist denn diese CO2-Abgasnorm bei LKWs, ist das denn irgendwie nur so ein kleines Ding, wo wir uns eigentlich nicht mit beschäftigen müssen? Ich würde sagen, nein, das ist eine Drehschraube in der großen Frage, und ja, da würde ich Manfred Weber widersprechen, ich glaube immer noch, dass die Klimakrise Auswirkungen auf diesen Kontinent, übrigens der Kontinent, der derzeit sich weltweit am schnellsten erwärmt, Europa, haben wir, die wir uns überhaupt noch nicht vorstellen können. Und nein, der Klimanotstand ist nicht plötzlich vorbei, nur, was weiß ich, weil vielleicht einige Leute denken, der Green Deal sei nicht mehr so wichtig. Der Klimanotstand ist immer noch da. Und diese Abgasnorm, gemeinsam zu sagen, wir schaffen einen Binnenmarkt, in dem es eben bestimmte Regeln gibt und die wir gemeinsam miteinander demokratisch verhandeln, weil, Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf, Herr Kirchhoff, das sind ja nicht irgendwelche Brüsseler BeamtInnen, die das entscheiden, sondern das ist Parlament und Ministerrat, die am Ende dann diese Gesetzgebung verabschieden. Und dass wir das gemeinsam tun, in der Regulierung, aber manchmal auch mit sehr positiven Beispielen, die sehr populär sind. Wir haben ein einheitliches gemeinsames Ladekabel eingeführt in dieser Legislaturperiode. Sie haben jetzt ein Recht auf Reparatur. Sie können Ihre Waschmaschine, wenn die kaputt geht, zurück zum Hersteller bringen und reparieren lassen. Da kann man jetzt sagen, das machen wir als Verbraucherschutz. Ich mache das auch, um Elektroschrott zu reduzieren. Der Punkt, den ich meine, ist, an einigen Stellen stimmt es, brauchen wir nicht, dass die Europäische Union ja den Kommunen reinregiert. An anderen Stellen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir gemeinsame Regeln im Binnenmarkt schaffen. Und das ist eben bei Produktsicherheit, das ist auch, wenn wir über die Klimaziele sprechen, dass wir gemeinsam in eine Richtung gehen, dass es keine Wettbewerbsverzerrungen gibt. Und dafür, ja, brauchen wir eine Europäische Union, die dann klug reguliert. Ich glaube nicht zu sagen, wir müssen einfach die Hälfte der Normen aus dem Fenster schmeißen und dann läuft das alles. Ich glaube, wir müssen da, wo Quatsch in Gesetze reingeschrieben worden ist, wo überreguliert worden ist, wo zu viel Bürokratie entsteht, das stimmt, das kann weg.
Aber hat das jemals geklappt? Herr Webers?
Ich würde sagen, also um Ihnen mal ein konkretes Beispiel zu nennen, was wir in dieser Legislaturperiode gemeinsam entschieden haben in der Erneuerbaren Energienrichtlinie, das ist jetzt vielleicht nicht das an Bürokratie, was die Menschen sofort im Kopf haben, aber dass wir Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Ausbau von Erneuerbaren massiv beschleunigen. Und reden Sie mal mit jemandem, der eine Windkraftanlage bauen will. Die sagen, wir haben zum Teil 2 bis 3 Jahre gewonnen, dadurch, dass es erst die Notfallverordnung gegeben hat und dann die Erneuerbare Energienrichtlinie. Also ja, wenn es klug argumentiert ist und wir da gut drüber streiten und gute Änderungsanträge und am Ende gute Kompromisse finden, ja, können wir auch in so eine Richtung gehen und Bürokratie abbauen.
Herr Weber, wie schaut es aus mit der Subsidiarität und dem Bürokratieabbau? Das hat bis jetzt noch nicht so ganz geklappt, oder?
Weil Europa auch im Werden ist. Wir versuchen Europa ja zu gestalten und da gibt es dann auch einen Rechtsrahmen, der gemacht werden muss. Wenn es um Bürokratie geht, fällt mir immer als allererstes ein, Sie werden heute kaum einen britischen Unternehmer finden, der Ihnen sagt, dass das Verlassen dieser Bürokratie-Wahnsinnsmaschine Brüssel und Europa, also der Brexit, dass der zur Entbürokratisierung geführt hat. Das glatte Gegenteil.
Das ist ein schönes Argument, das merken wir uns.
Insofern glaube ich, spürt es schon jeder. Dass, was bei der Bürokratie, glaube ich, schon zentral ist, aber das ist kein Brüsseler Thema, das ist der Frage, mit welchem politischen Ansatz man versucht, Ziele zu erreichen. Und Thierry Reintke hat es mit LKW angesprochen, ich kann das nochmal auf den PKW beziehen. Ich habe zugestimmt einer Gesetzeslage, wo wir reinschreiben, dass ab 2035 in Europa kein Auto mehr zugelassen wird, das CO2 emittiert, weil wir Klimaschutz ernst nehmen müssen. Das ist das, was ich voll unterstütze. Aber dann gab es eben auch eine linke Mehrheit bei uns, eine Ampelmehrheit sozusagen im Parlament, die nicht nur das Ziel definiert, sondern auch die Technik regulieren will, den Verbrenner verbietet. Und Sie können heute bereits in München, Sie können heute in München an Tankstellen einen Treibstoff tanken, wo Sie zu 100% klimaneutral an Diesel fahren. Mit Altfetten wird der hergestellt. Ein bisschen teurer wie der Diesel, aber Sie können das heute schon machen. Und deswegen geht es schon um die Frage, mit welchem Ansatz wir Politik machen. Ich sage ambitioniert in den Zielen, das ist Aufgabe von Politik, die Klimaneutralität zu fixieren, aber es ist eben nicht unsere Aufgabe, die Technik zu regeln. Und daran verzweifeln die Menschen. Und das sind so Themen, wo wir halt parteipolitisch halt unterschiedlicher Meinung sind, wo dann über Demokratie entschieden wird, wie wir die Ziele erreichen, die wir erreichen wollen. Und da stehen wir schon für einen marktbasierten, auch freiheitlichen Ansatz.
Wir haben im Vortrag von Professor Kirchhoff, und das treibt uns ja alle um, diese Mobilisierung zur Europawahl, die Frage, wer geht eigentlich zum Wählen, wie gehen wir um mit dieser EU-Skepsis, und wir alle haben noch 4 Wochen Zeit, auch Leute in unserem Umfeld ja ein bisschen auch zu beeinflussen, hoffentlich im Positiven. Wenn wir uns überlegen, woher kommt diese EU-Skepsis, die es immer schon gegeben hat, aber sie wird stärker. Und jetzt würde ich Sie mal bitten, jeweils auch ein bisschen in sich zu gehen und auch ein bisschen Selbstkritik bzw. eigene Parteikritik zu üben. Hat Ihre Partei vielleicht jeweils auch irgendwas mal falsch gemacht und womöglich die EU-Skepsis mitgefördert? Oder sagen Sie, nee, das waren immer die anderen oder die Umstände? Wer mag anfangen?
Herr da lässt Weber. Mir jetzt die Thierry Reintke den Vortritt. Ich weiß nicht genau warum, aber sie lässt mir den Vortritt. Also, mein Gott, Frau Münch, Sie wissen, das ist in Wahlkampfzeiten eine schwierige Frage, aber natürlich ist klar, haben sich auch viele regionale, nationale Politiker immer einen schlanken Fuß gemacht. Über Jahre hinweg über irgendwelche Bürokratiethemen gejammert, die es teilweise gar nicht gab. Das alte Beispiel von der Bonbon-Richtlinie, die der Strauß zitiert hat, irgendwie 20.000 Seiten, die hat es nie gegeben. Diese Richtlinie hat es nie gegeben. Aber in jedem Bierzeit kam es super an. Also manchmal ist halt dieser Schuss Populismus drin, der ist leider Gottes uns Europäern sehr
Und wenn Sie
macht,
nicht so weit in die macht. Vergangenheit gehen, Herr Weber?
Dann fallen mir auch Themen ein. Aber, und da bin ich, Sie wissen, da bin ich auch, denke ich, unverdächtig, dass ich dann den Finger auch nicht in meiner Partei in die Wunde lege. Aber ich sage schon auch dazu, bei der Fragestellung, wie wir dann mit Europa umgehen, sind alle Eliten in unserem Land leider Gottes viel zu weit hinten dran. Ich erlebe das bei Medien, wo wir auch nur deutsch debattieren, die Themen. Ne? Wo auch bei ARD, ZDF dann auch nicht ein Grieche mal eingeladen wird, ein Litauer mal eingeladen wird in irgendwelche Talksendungen. Wir diskutieren als Deutsche über Europa, aber nicht europäisch. Und wir haben in vielen der Debatten, ich erlebe Verbände zu mir, die zu mir kommen und sagen, das sind unsere Positionen, sage ich, nehme ich gern ernst und bin nicht immer eurer Meinung, aber nehme ich gern mit auf, aber habt ihr schon mal mit euren polnischen und französischen Kollegen diskutiert? Dann sagen sie, naja, wissen wir nicht genau, haben wir bisher noch nicht gemacht und so weiter. Wenn ich einen Weihbischof Losinger vor mir sitzen sehe, die katholische Kirche, wenn ich sage, ist eine der transeuropäischen Organisationen, die grundprägend für diesen Kontinent ist. Aber wenn ich heute mit katholischen Vertretern aus Polen über Migration rede und mit deutschen Katholiken über Migration rede, dann kriege ich heute eine ziemlich große Bandbreite. Und dann sage ich, wo fahren wir die Foren, wo das stattfindet, was bei der Terry Reinke stattfindet und bei mir stattfindet. Nämlich in meiner Fraktion 180 Abgeordnete aus 27 Ländern. Wir sind die einzige Fraktion, die alle Länder vertreten hat. Und wo es uns jeden Tag, wo wir darum ringen, wie raufen wir uns jetzt zusammen? Europäisch denken. Und deswegen, wir sind alle als Eliten, sozusagen als Führungskräfte in verschiedenen Funktionen gefordert, Europa einfach nicht nur zu diskutieren, zu bewerten, aus einer deutschen Brille raus, sondern Europa zu leben. Dann würden wir den Durchbruch hinkriegen, auch Europäer zu werden in all unseren Funktionen.
Mhm. Vielen Dank, Frau Reinke. Die Frage war nach den Fehlern der eigenen Partei mit Blick auf die EU-Skepsis.
Also ich will vielleicht ein Thema ansprechen, weil Manfred jetzt so selbstkritisch über seine Partei gesprochen hat, wo ich sagen würde, wir auf jeden Fall auch als Teil einer Bundesregierung noch besser werden können. Ich sehe da nicht nur die Grünen in der Pflicht, sondern alle Teile dieser Bundesregierung. Aber es gibt einen zum Teil, glaube ich, spürbaren Frust über etwas, das nennt sich in Brüssel mittlerweile German Vote. Und das ist in den letzten Wochen sehr häufig passiert. Sie haben das ja wahrscheinlich mitbekommen. Wir haben noch einige Gesetzesinitiativen verabschiedet. Es ist dann zum Ende der Legislaturperiode, werden das mehr. Und Deutschland hat sich an ganz vielen Stellen einfach enthalten. Das meint der German Vote. Und das führt natürlich zu einer Situation, wo eine Mehrheitsfindung zum Teil sehr viel schwieriger ist, wo zum Teil auch bereits gemachte Kompromisse wieder aufgemacht worden sind, zum Beispiel bei dem Thema Verbrenner aus. Da muss man jetzt gar nicht in der Sache, ich habe da eine andere Meinung als Manfred Weber, aber da muss man gar nicht in der Sache drüber streiten, wie das gelaufen ist, da so einen ausgehandelten Kompromiss in den letzten Minuten nochmal aufzumachen, als größter Mitgliedsstaat. Ja, das ist einfach eine Art und Weise, wie man solche Aushandlungsprozesse in Zukunft sehr viel schwieriger macht. Weil natürlich kommt jeder nach Brüssel und bringt erstmal so ein bisschen Vorschussvertrauen mit. Und dann gebe ich was, dann gibst du was und am Ende sind alle unzufrieden mit dem Kompromiss, aber irgendwie können alle damit leben. Und da würde ich sagen, und das geben wir auch unseren BerlinerInnen immer wieder mit, muss Deutschland in der nächsten Legislaturperiode einfach noch eine klarere Rolle finden. Und ich finde auch, und ich sage das mit aller Demut und ich finde auch eine Abneigung zu gegenüber deutscher Dominanz, aber auch eine Führungsrolle gemeinsam mit Frankreich, mit Polen, mit anderen Ländern, weil in der Frage, wie wir dem Klimawandel begegnen, wie wir Demokratiefeindlichkeit begegnen, das sind alles große Herausforderungen, die wir am Ende nur europäisch hinbekommen. Aber wenn wir im Parlament da tolle Debatten zu haben und tolle Kompromisse finden, reicht das halt nicht. Wir brauchen immer auch mehrheitlich Mitgliedstaaten und Regierungen, die proeuropäisch agieren. Und das nehme ich nochmal mit, weil ich mir wünsche, dass die Bundesregierung das in den nächsten Jahren sehr viel stärker macht.
Wir gehen auch mit Blick auf Ihre beider Zeitpläne, wir gehen in die Schlussrunde. Jetzt haben Sie sich jeweils so begeistert und enthusiastisch zu Europa geäußert, deshalb wahrscheinlich gibt es eine ganz kurze Antwort von Ihnen jeweils. Können Sie sich vorstellen, nochmal auf der nationalen Ebene politisch tätig zu sein?
Jetzt fragen Sie jemanden, der jetzt in 4 Wochen als Parlamentarier in Europa wiedergewählt werden will.
Also Sie sind noch so ein junger Herr Weber.
Also danke, sieht nicht jeder gleich bei meinen wenigen Haaren, aber danke schön für die... Nee, Spaß beiseite, ich brenne für dieses Europa und ich glaube, dass es eine historische Grundsatzfrage im Raum steht. Es ist Trump angesprochen worden, Xi war jetzt hier, Paris, dann Budapest und dann die Serben besucht. Es ist klar, wo die Leute stehen und deswegen stehen dann so viele Grundsatzfragen vor uns und dieses historische Projekt jetzt weiterzuführen, ist mein Lebensthema.
Sie sind noch jünger.
Ich bin jetzt auch schon 37 Jahre alt und ich kann Ihnen sagen, wenn ich Schüler in Gruppen habe, ich sage denen immer, ihr könnt mich gerne duzen, die siezen mich. Aus dem Alter bin
ich raus. So hat es bei mir auch angefangen.
Da merkt man wird älter. Ich kann mich dem anschließen. Ich bin auch sehr begeisterte Europapolitikerin und ich möchte vielleicht eine Anekdote erzählen, weil ich das in der Bildlichkeit immer sehr schön finde. Ich habe, bevor ich ins Europäische Parlament gewählt worden bin, im Bundestag gearbeitet. Und immer, wenn ich im Reichstag war, also ich finde auch den Bundestag und den Reichstag ist ja ein fantastisches architektonisches Gebäude oder Gebäude, Und ich habe trotzdem immer eine gewisse Schwere empfunden, dass ich dachte, okay, das ist eben nationalstaatlich geframed, das ist auf dem Grundgesetz aufgebaut und so weiter und so fort. Und wenn man dann nach Europa kommt und unser Parlamentsgebäude in Brüssel wird wirklich keine Architekturpreise gewinnen, glaube ich. Nichtsdestotrotz, man kommt da hin und man sieht dieses Gebäude, was gebaut worden ist, dann musste da noch ein Anbau dran gemacht werden, weil wir die Osterweiterung hatten, dann sind da noch neue Büros dazugekommen. Also es ist gewachsen, es hängt auch manchmal so ein bisschen schief zusammen, aber trotzdem ist es was, was auch in dieser Komposition dann wieder eine wahnsinnig schöne Harmonie und eine wahnsinnig schöne Komplementarität hat. Und das ist etwas, was mir total zusagt. Ich bin jetzt 37 Jahre alt, ich habe noch keine Kinder, aber trotzdem möchte ich auch für die nachfolgenden Generationen dieses wunderschöne, unfassbar und mich immer wieder zu Tränen rühren, also wenn ich die europäische Hymne höre, Projekt, Friedensprojekt, Freiheitsprojekt, Wohlstandsprojekt weiterbauen und das eben auch nicht nur in der Tagespolitik, sondern auch in der Frage, wo wollen wir eigentlich in 10, 20, 50 Jahren stehen? Und das, finde ich, kann man einfach am besten im Europäischen Parlament auf europäischer Ebene. Und deshalb glaube ich, dass Sie mich auch in Zukunft eher in Brüssel und Straßburg als in Berlin finden werden.
Dankeschön. Und jetzt hat die Frau Reinke, Herr Weber, ein so wunderbares Plädoyer gehalten und deshalb richte ich an Sie noch die Frage, wir haben jetzt hier keine Wahlkampfveranstaltung, aber welchen Satz nehmen Sie immer in einer Wahlkampfrede? Welcher Satz darf bei Ihnen nicht fehlen? Und da dürfen Sie ihn jetzt sagen.
Wow, das ist natürlich ein Angebot hier. Also für meine Partei ist das die grundsätzliche Botschaft, wir sind die Partei Europas, aber wir sind auch die einzige Partei, die eine rein bayerische Liste hat. Das ist uns schon wertvoll und wichtig, weil Verankerung vor Ort sein, was sehr, sehr Wertvolles ist. Und wenn wir als CSU ein gutes Ergebnis bekommen, kann jeder Regierungsbezirk Bayerns zumindest einen Abgeordneten haben, ein Gesicht haben, das die Region vertritt. Insofern steht es schon für die zwei Seiten. Einerseits ein parteipolitisches Europa, will man eher grünes, ein Sozialdemokrat, ein bürgerliches Europa. Oder will man, und will man auch ein verankertes Europa? Und das versuchen wir zusammenzubringen, so wie es draußen plakatiert ist, ein starkes Bayern in Europa.
Aber das gilt natürlich auch für Gelsenkirchen. Auch da ist die Verankerung da, wenn auch ohne Regionalpartei. Was wäre Ihr kurzes Lieblingszitat aus Ihrem Wahlkampf?
Wenn ich das noch sagen darf, wenn ich jetzt im Ruhrgebiet wäre, dann würde ich wahrscheinlich was ähnlich sagen. Nein, ich kann dagegen in Bayern natürlich nicht gewinnen. Ich würde Ihnen nur eine Sache mitgeben und das wirklich aus tiefstem Herzen. Und nicht nur für hier, sondern sagen Sie das in den nächsten 4 Wochen einfach allen Menschen, die Sie treffen. Gehen Sie am 9. Juni wählen. Es steht wahnsinnig viel auf dem Spiel. Wählen Sie demokratische Parteien, weil das, was das bedeuten würde, wenn wir plötzlich rechtsextreme, rechtsautoritäre gestärkt im Europäischen Parlament haben, werde dramatische Auswirkungen haben. Und als letzten Satz, am allerbesten wählen Sie natürlich Grün.
Ich habe es ja geradezu provoziert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für Ihren Humor, für Ihre Gelassenheit, aber auch für die inhaltliche Tiefe. Ich glaube schon, dass wir einiges gelernt haben. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich beim Gastgeber, bei der Katholischen Akademie in Bayern, für die Gastfreundschaft hier. Wir kommen eventuell auf dieses freundliche Eingangsangebot zurück. Und ich bedanke mich bei allen Kooperationspartnern, stellvertretend bei Stavros. Dankeschön. Und Dank an Sie alle.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.